Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko.
Hi.
Hallo und heute ist auch eine ganz besondere Folge, denn heute ist Folge Nummer 2 im Rahmen des RPG and More Pottwichtelns 2022, das der Philipp vom lieben Nerds gegen Stefan.de Blog organisiert hat, freundlicherweise. Die Gruftschrecken haben uns ein weiteres schönes Thema offenbart. Mirko, welches Thema denn?
Wir sprechen heute über unsere Top 3 Lieblings-Dungeon-Abenteuer. Und halt auch Abenteuer.
Das ist natürlich schon mal schwierig. Ich wollte mir gerade schon gesagt. Also es ist natürlich sehr schwer. Es ist kein Geheimnis. Wer unsere erste Folge gehört hat, da ging es um die Top 5 klassischen D&D-Monster. Mein Problem ist, ich bin halt einfach kein großer Fantasy-Rollenspieler. Habe ich noch nie gemacht. Und also ist schon sehr lang her. Deswegen habe ich natürlich in meiner spielleitenden Karriere nicht so viele Dungeons geleitet. Ich kann auf ein bisschen was zurückgreifen, was ich gespielt und geleitet habe. Aber ich werde euch aber so ein bisschen als Kompromisslösung. Ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe welche gesammelt und ich bin auch auf 3 gekommen, möchte ich schon mal sagen. Stolzerweise möchte ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen. Aber ich werde euch danach meine Top 3 Abenteuer, also Top 3 Szenarien für andere Systeme, die sozusagen eher einen anderen Flair als Fantasy haben, vorstellen, weil da sind nämlich einige Schmankerl da draußen.
Ich bin sehr gespannt und ich halte die Fahne ganz weit oben für die OSA.
Das habe ich mir gedacht und es ist mega geil.
Abenteuer, ja, macht euch keine Sorgen, ich habe das auf jeden Fall, wenn ihr hierher gekommen seid für so coole Dungeon-Abenteuer, also da werdet ihr generell sehr inspiriert sein von mir, das verspreche ich euch.
Okay, große, 100%. Große Worte.
100%. Wenn es euch nicht gefällt, dann keine Ahnung,
ja, schreibt gut. Uns. Okay, so ist es eben. So, ihr findet die Abenteuer auch nochmal auf unserem Patreon, das da wäre, Mirko, wo findet man das?
Wir sind der rpp-cast.
Genau, man findet es immer auf Patreon, www.patreon.com/rppcast, ohne Unterstrich wohlgemerkt.
Ach, damn. Ich komme selbst durcheinander.
Patreon hört sich immer nach Kohle an, ist aber gar nicht zwingend so gedacht, ist eher unser Ersatz für einen Blog, weil wir keine Homepage betreiben, sondern gedacht haben, können wir direkt auf Patreon machen. Da haben wir nämlich alles unter einem Hut, sowas wie ein Blog, alles ohne Paywall verfügbar, auch der Beitrag, auch die Beiträge zu den entsprechenden Dungeon, Abenteuern und Abenteuern, aber wer möchte, kann uns da natürlich gerne unterstützen. So, Mirko, jetzt bin ich ganz gespannt, du hast gerade so in so hohen Tönen von dir gesprochen. Ich will inspiriert sein. Ich will danach nur noch Fantasy spielen. Niemals wieder was anderes. Fick Dramasysteme, fick alles andere. Ich möchte einfach nur noch Dungeon-Abenteuer spielen. Das ist das Gefühl. Ich hätte gerne, dass du mir das jetzt vermittelst. Go. Platz Nummer 3. Wir gehen natürlich von hinten.
Ist das überhaupt kein Problem? Platz 3! Ja, okay. Jedes Mal. Ja. Okay, mein Platz 3 geht an Ithric's Black Bile von Fantastic Lairs.
Okay, erzähl mir mehr, ich kenn's
nicht. Ein Abenteuer, das ich sehr liebe, ist es von Scott Gray, James Introcaso und Mike Shea und ihr findet es in Fantastic Lairs, könnt ihr einfach mal googeln, wundervoll, oder ihr schaut bei uns im Patreon rein. Du kennst es und das ist nämlich der Wahnsinn daran. Und zwar ist es nämlich ein Kampf gegen einen schwarzen Drachen in seiner eigenen Höhle und es ist deswegen geil, weil es hat beides. Dungeons and und Dragons.
Oh.
Both games.
Ja, 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 okay.
Außerdem hat es ein Mini-Dungeon mit dabei, wo man nach links und rechts gehen kann mit einer Story dabei. Und zwar gibt es da zu diesem schwarzen Drachen noch passend Trolle, die den ganzen Dungeon nämlich noch mitbeleben und eine eigene Story haben, die so eine Kultstruktur hat. Die beten nämlich diesen Drachen an. Und weil man die ja, ihr wisst das ja als gute D&D-Spieler, entweder mit Säure oder mit Feuer davon abhalten kann, sich zu regenerieren, sind die so säurevernarbt und dienen diesem schwarzen Drachen, diesem Ithric's Black Bile. Wir haben den nur ein bisschen umbenannt bei uns in der Kampagne, aber es war genau das. Und es gibt noch eine coole Kampfarena, in der eine riesige Statue steht, die ein Schwert in der Hand hält und darauf sitzt dieser Drache. Und erstmals sieht man den gar nicht, man kämpft nur gegen diese Trolle. Ist ein tolles Abenteuer, ich liebe es sehr. Einerseits wegen dem Gelände, andererseits, weil man immer eine Entscheidung trifft, in Dungeon, cool, welchen Weg man geht. Und weil die Säure, die die Trolle verletzt, gleichzeitig noch bei dem Drachen dabei ist. Das heißt, du hast so einen Counterpart in den beiden Kontrahenten,
ja,
die du
schön,
eigentlich
schön,
hast.
Ja, schön, cool.
fand ich sehr gelungen. Ist auch was für einen der besten Levelbereiche. Ist so zwischen Level 5 und 9 angesiedelt. Ich würde den mal für 7, cool. 8 ungefähr so ansetzen. Kriegt man aber auch leicht umgebalanced. Und was ich sehr gerne mag, ist, dass alle diese Figuren da drin in Fantastic Lairs als eine kleine Sidebar noch Fernkampfangriffe bekommen, was immer auch den Kampf nochmal anders macht, dann könnt ihr nämlich aus der Ferne interagieren, gerade für den Drachen, der wirft dann nämlich Steine. Und das ist schon, jetzt hört sich seltsam an, aber der bleibt halt oben und wirft Steine. Und was machst du gegen den Drachen, der da oben auf dieser Statue ist? Das sorgt für eine Interaktion in den Räumen. Es kommt mit einem ganzen Dungeon, es geht aber relativ schnell. Man könnte es theoretisch sogar one-shotten, aber es passt auch eigentlich fast jede Kampagne rein. Und gerade wenn man sich überlegt, wie leicht man den Drachen zu einem Kontrahenten machen kann, der über eine Story hinausgeht, hat man automatisch einen Dragon Lair, in den man ihn reinpacken kann mit seinen eigenen Handlangern. Ich habe es gespielt, ich fand es ziemlich gut. Ich fand es war eine der Sternstunden meiner Kampagnen und es hat alles, alle Boxen getickt mit Dungeons und Dragons.
Dungeons und Dragons in einem Streich. Das ist natürlich perfekt. Cool.
Ja, geil. Okay. Habe ich euch abgeholt? Ich hoffe sehr.
Ich habe Bock zu spielen, jetzt schon.
Die ist wirklich gut. Auch das Buch, aus dem ich das habe, ist relativ gut und hat immer so kleine Dungeons mit Monstern drin, aber das ist wirklich also die Sternstunde davon. Ja.
Cool. Tja, von einem kleinen, sehr kleinen Dungeon gehen wir zu einem sehr großen Dungeon, denn auf meinem, wie gesagt, meine Auswahl ist sehr begrenzt, leider. Auf meiner 3 finden wir Burrow Maze wieder.
Ach du,
oh mein Gott, ja. Cool. Ein Mega-Dungeon, den Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon kennen werden. Wir haben nämlich mehrfach drüber gesprochen. Wir haben sogar die große Burrow Maze-Folge einmal gemacht.
Ja, war eine gute Folge.
Cooler Dungeon, super riesig, extremer Mega-Dungeon. Geht so praktisch um ein Labyrinth unter so Grabhügeln, würde man sagen. Ne?
Ja.
Und man hat so eine kleine Stadt als Base und geht da immer wieder rein und es ist super tödlich, es ist mit ganz viel random Encounters, fühlt sich sehr OSR-mäßig an, so vom Feel her einfach, weil wenn ich da einfach nur durchgehe und als Paladin anfange Sachen zu hauen, dann bin ich ratzfatz tot. Das heißt, es geht viel um Interaktion, Dinge im Vorfeld irgendwie aufnehmen und die entsprechend reagieren, erstmal den richtigen Weg finden und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es im Solo mit dir spielen dürfen einmal und war cool. Ja? Also cooler Dungeon. Auf Platz 3, denn es hat noch ein anderer Mega-Dungeon den Weg auf meine Liste geschafft. Aber Burrow Maze ist für mich nicht so gut wie der andere, weil es nicht so twisty ist. Es ist halt relativ classic.
Okay, sehr interessant. Okay, Burrow Maze hat den Vorteil und es ist bei mir in den Honorable Mentions, also natürlich, ist nicht auf meiner Liste. Erstens mal, es hat eine sehr kurze, prägnante Raumbeschreibung und wenn man das Spiel leitet, ist es sehr leicht dafür vorzubereiten, denn man muss es eigentlich gar nicht groß vorbereiten. Man kann innerhalb von 20 Sekunden maximal, also eigentlich viel weniger, wahrscheinlich 5 Sekunden, hat man diesen Raum kurz gescannt und weiß, was da drin ist. Dann sind da irgendwie 3 Sätze und was man da suchen kann. Das heißt, man muss sich gar nicht so durchkämpfen. Man kann eigentlich den Dungeon sehr leicht einfach bespielleitern. Und das fühlt sich auch so an. Es ist in unterschiedliche Zonen gegliedert. Es ist halt riesig. Ich würde sagen, einer der großen Negativpunkte oder sag ich mal so Kontrapunkte ist, es gibt sehr viele Untote. Das ganze Ding ist ein einziger Untoten-Dungeon. Ich glaube, es gibt ein paar Harpien irgendwo, Spoiler.
Ja, ist aber schon sehr untot-dominiert.
Genau. Und es ist sehr altbacken in den Rollenbildern. Also so Wenn man nicht aufpasst, das ist sehr klassisches Fantasy, vielleicht auch in den negativsten Aspekten. Da muss man, wenn man das spielt und wenn man da Wert drauf legt, muss man auf jeden Fall sehr aufpassen,
so, dass man da nochmal Remix-Motivmäßig oder was? Ja.
Das ist noch freundlich. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist trotzdem eine Glanzleistung von einem riesigen Mega-Dungeon, der leicht zu bespielen ist und einer der coolsten Dinge daran sind diese kleinen Burrows, die man übergründig erkunden kann. Und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, als ich es tatsächlich solo gespielt habe, nicht nur im Duo mit dir, sondern solo, gibt es oben so Hügelgräber, in die man einbrechen kann. Und jedes davon hat seine eigene Geschichte, wer da eingesperrt ist, was der für Waffen dabei hat. Und das macht echt Spaß und dieser OSA-Aspekt kommt dabei auch richtig rüber. Man muss sich Leute mitnehmen, die das ausgraben oder freilegen und das dauert Zeit und dann kommen da Monster und dann wird's spät und dann muss man sich entscheiden, gehe ich da jetzt rein oder gehe ich nach Hause, weil es ist jetzt schon 18 Uhr, die Sonne geht unter und da kommen langsam die Geister raus. Toll. Ja, also cool. Ich finde es ein guter Platz, den du da besetzt hast. Hat es bei mir leider nicht in die Top 3 geschafft. Ist auch okay. eng umkämpft.
Na klar. Okay, dann würde ich sagen, Platz Nummer 2.
Platz 2 ist bei mir Rot Black Sludge von Morgborg. Ist auch auf Platz 2, weil es ein kostenloser Dungeon Crawl ist. Und zwar in der Barebones Morgborg Edition könnt ihr das kostenlos runterladen. Wenn ihr Morgborg googelt, findet ihr den in ihrer Homepage und da findet ihr das kostenlose Regelwerk. Da ist zwar dann keine Grafik groß drin, aber da ist auch das Abenteuer mit drin. Aber alle Regeln. Das ist von Pelle Nielsen und Johannor. Und ich habe es deswegen mit aufgenommen, weil, also zwei große Punkte.
Ja, okay, ich bin vielleicht gespannt.
Vielleicht zweieinhalb. Also der erste Punkt ist, es war mein Weg zur OSA, zur Oldschool Renaissance. Es wurde für mich gespielleitert. Ich musste es nicht vorbereiten, sondern ich durfte ihn das erste Mal erkunden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie fremdartig dort alles war, weil man mit dem Rollenspiel so kreative Lösungen gefunden hat für Probleme und der ganze Dungeon so seltsam war. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich war so gewohnt, du kommst in den Raum und da ist irgendwie XY. Und da war es so, du kommst in den Raum, da sitzt ein Mann an dem Tisch und der redet nicht mit dir. Und was für eine seltsame Interaktion war. So dieser gritty Black Metal, auch dieses Skelett, das über der schwarzen Schlacke steht und Geige spielt, hat mir richtig gut gefallen. Und von der Spielleiterseite aus hat das eine Sache, die es richtig perfekt macht. Und zwar, Morgborg ist ja dafür bekannt, dass sie so verzerrte Layouts machen, die fast nicht lesbar sind von Leuten, die leicht abgelenkt sind, weil alles so durcheinander ist. Und hier ist es so, jede Seite hat ein Minimap dabei, dass du genau weißt, wo befinde ich mich in dem Dungeon, wo sind die Türen, was bespiele ich hier gerade, wo muss ich das ungefähr einsortieren. Und es ist in der Übersichtlichkeit einfach so, die Meisterklasse. Es ist der Goldstandard, diese Minimap-Layouts. Und jeder Dungeon, der das nicht hat, denke ich mir immer so, jetzt muss ich wieder blättern. Okay, wo war auch nochmal Raum 34? Und dann blätter ich und gucke, Moment, hier ist er. Aber bei Rot Black Sludge wusste ich immer, okay, ihr seid da, ich blätter auf den Raum und ich weiß, da fragt einer, wie viele Türen gibt's da? Und ich so, ja, hier in der Minimap sehe ich's ja, genau. Die Raumbeschreibungen sind kurz, ich kann es sehr leicht leiten. Es ist natürlich OSA gebalanced, man kann leicht sterben. Riesiger Spaß und auch eine der größten Inspirationen für meinen Adventskalender, sage ich jetzt mal, den ich gemacht habe. Deswegen für mich, habe ich tief im Herzen den Rot Black Sludge, auch wenn es ein grim, gritty Black Metal, Death Metal Abenteuer ist. Ich mag's, mir gefällt's. Hat auch ein Rollenspielteil mit drin, ist gar nicht so super grindy, man hat Erkundungen, man hat diese Frau, ist toll. Toll, cool. Einfach ein gutes Abenteuer, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht gespielt habt, es gibt keine Ausrede, es ist kostenlos.
Cool. Ja, wir bleiben grim dark, denn auch meine Nummer 2 ist relativ grim dark, denn meine Nummer 2 ist das klassische Death House. Also das heißt, häufig der Einstiegs-Dungeon, wenn man es überhaupt den Dungeon nennen möchte, aber ganz grundlegend hat einen Dungeon. Der Keller ist ein Dungeon, ja. Das ganz klassische Intro-Abenteuer zu Curse of Strahd. Mega cool und was mir daran sehr gut gefällt, ist, erzähl gleich für alle, die es nicht kennen, ordne ich es mal kurz ein, um was es geht. Was mir aber so gut daran gefällt, ist der Hook und die Aufgabe. Das ist zugleich aber auch leider eine Schwäche, die der Dungeon für mich hat. So, ja, und zwar geht es darum, dass die Charaktere in eine Stadt ankommen und die komplett leergefegt ist, wie so eine Geisterstadt, und es kommen ihnen zwei Kinder entgegen, Rose und Fawn, und die praktisch geflohen sind aus ihrem eigenen Haus und sagen, sie wissen nicht, was mit ihrem kleinen Geschwisterchen ist und da sei ein Monster in dem Haus, ob die Helden ihnen helfen können. So, das ist, wie es im Buch steht, man muss das ein bisschen mehr noch ein bisschen emotionaler aufladen und muss die so ein bisschen lebendiger und anfassbarer machen, damit es richtig zieht. Aber ja, das ist es grundlegend. Und dann ist sozusagen das Haus, ist eben dieses Death House, und es ist ein Haus, in dem ein Kult mal zu Hause war, beziehungsweise zu Hause ist. Und es gibt Geister, es gibt Gargoyles, es gibt irgendwie alles, was so ein Gothic-Fantasy-Herz begehrt in diesem einen Haus. Und es sind irgendwie drei Stockwerke und ein Dungeon. Und dieses Haus ist cool und das ist das Geilste. Dieses Motiv wird sich auch noch durchziehen. dass dieses Haus halt lebendig ist. Also das heißt, wenn du da entsprechend versuchst, früher rauszukommen, verhindert das Haus das und theoretisch könnte das Haus sogar so monsterhausmäßig aufstehen, dich verfolgen. Genau. Teilweise, muss man sagen, hat ein paar Schwächen das Abenteuer, weil du kannst, ohne in den Dungeon zu gehen, theoretisch deine Aufgabe erfüllen, indem du nachschaust, was mit dem Geschwisterchen ist, dann findest du raus, was da ist. Und wenn du dann keinen moralischen Trieb hast, der dich dazu bringt, einfach alle mal alles zumindest zu versuchen, alles zu beenden, dann könntest du auch einfach wieder gehen. Das ist so
positiv formuliert. Musst du einfach den Hook besonders setzen, musst aufpassen, dass die Spieler nicht einfach sagen, ja, na gut.
Genau, und musst halt ein paar Sachen anpassen, aber ansonsten ein sehr, sehr cool gemachtes, sehr, sehr cool gemachter Dungeon. Mega tödlich, schön, schön gemacht, schönes Material, auch jetzt in der 5e-Edition von Curse of Strahd enthalten und sehr cool gemacht, sehr cooles Kartenmaterial für das Haus auch dabei. Und
so weiter. Ja, ist wirklich schön.
Also cool, schön gemacht. Chapeau an Death House. Ja, die Thematik wegen so toten Kindern und so weiter ist manchmal ein bisschen, muss man überlegen. Halt ein
Horror-Ding, ne?
Genau, man muss halt überlegen, an welchem Tisch man das spielen möchte und möchte ich diese Horrorelemente auch, möchte ich die bespielen oder möchte ich halt lieber gegen einen schwarzen Drachen kämpfen.
Genau, muss man vielleicht mal nach Safety-Tools schauen, wenn man je nach Tisch da geht, der muss man immer ein bisschen aufpassen.
Genau. Aber sonst meine Nummer 2, Death House. Schönes Abenteuer.
Würde ich auch gerne mal spielen. Also habe ich noch nicht gespielt, habe ich auf der Liste, habe ich gelesen, fand ich super. Artwork gefällt mir gut, Ideen gefallen mir gut, die Räume sind sehr kreativ.
Ja,
mir gefällt, dass es so ein bisschen damit bricht, so, das sind Ratten im Keller, sondern das nächste ist halt, ne, es ist auch Fantasy mit einem Twist.
Ja,
so,
klar.
Dass es so ein Tech-Level drüber ist.
Okay.
Ja, stark.
Platz Nummer 1.
Okay. Platz Nummer 1.
Oh ja, oh ja.
Ist bei mir, ist wirklich auch sehr USA-lastig. Ich hab mir nicht leicht getan, damit die Nummer 1
festzulegen.
Es war sehr schwierig, was zu finden, was da oben überhaupt sein darf. Ich habe es auch oft rumgeschoben. Und am Ende, muss ich sagen, war es auch eins von den Highlights für mich dieses Jahr und was die meisten Spiele abgeholt hat, war richtig, richtig gut. Und zwar war es der Funnel Filthy Peasants aus Arcadia Nummer 9, der heißt Filthy Peasants. Und da spielt man, also von Chris Bizet, da spielt man Level 0 Charaktere in der 5. Edition, also ganz klassisch wie so bei Dungeon Crawl Classics oder so, ne? Man macht viele Charaktere und dann jagt man die in den Dungeon und dann schaut man mal, wie viele von denen da rauskommen und die es schaffen, die werden Level 1. Ich liebe das. Einerseits, weil in Arcadia 9 dann auch die Regeln dafür abgedruckt wurden. Und es verhindert für mich eine Sache, die mich manchmal ein wenig stört, nämlich dass Spieler an den Tisch kommen schon mit einem fertigen Charakter. Und man kann stattdessen gemeinsam entdecken, was gespielt wird. So, und man kann dann sagen, hey, bereitet mal gar nichts vor, wir treffen uns, wir würfeln alles, wir entdecken alles gemeinsam.
Ja, cool.
Und dann bleibt halt am Ende irgendwie so ein Typ übrig, der hat Konstitution 4, Stärke 12 und das, okay, der wird halt ein Krieger, auch wenn er nicht gut drin ist, wird halt ein Krieger, aber der hat diese ganze Vorgeschichte schon mit dabei. Finde ich super, ist eine D100-Tabelle für Hintergründe dabei und je nachdem, was für ein Hintergrund du bist, bekommst du deine Starting-Items und die sind auch nicht immer gut, ja, die sind manchmal einfach so, du kriegst einen Sack und eine Lupe. Mag ich, ist auch sehr OSA-lastig, weil du kannst damit Probleme lösen, aber du musst sie halt kreativ einsetzen. Jeder spielt mehrere Figuren, das heißt nicht so schlimm, wenn jemand stirbt, aber die Action-Economy ist immer auf Seiten der Spieler, weil ja so viele Figuren agieren, sind ja eigentlich auch sehr stark. Das heißt, man kann schon so eine Mid-Level-Geschichte erzählen, obwohl man nur ganz wenige hochlevelige Figuren dabei hat, weil man die einfach halt überrollt.
Ja.
Die Sterblichkeit ist sehr hoch und es zeichnet sich auch ab. Ich mag Trolle gerne und ich finde es gut, dass genau in diesem Abenteuer ein Troll vorkommt und die Spieler aber gar nicht viele Ressourcen haben, um diesen Troll überhaupt so auszuschalten. Die haben nicht so wirklich Feuer.
War das der, den du mit den Zwergen praktisch gespielt hattest?
Genau,
ist okay,
der.
Cool.
Ich habe den damals abgewandelt. Ich habe gesagt, wir machen nur Zwerge, die da reingehen. Ihr wurdet angegriffen, was von eurer Karawane wurde geklaut. Und es hat so viel Spaß gemacht, das zu spielen. Die haben dann Pilze gefunden und es hat meine Spieler dazu erzogen, dass einer sagt, ich esse so einen Pilz. Also hier dieser Zwerg, ne, der ist ja nicht so klug, der isst jetzt mal einen Pilz. Und dann habe ich halt gewürfelt, ja, die schwarzen Pilze, der ist direkt tot. Okay, und dann hat der nächste Spieler nicht gesagt, ich lasse es, und hat gesagt, und ich esse einen Grün. Und der hat sich dann in einen Bär verwandelt. Ja, und dann hat er einen Bär dabei. Und es hat die ganze Geschichte mitgetragen. Es war
cool.
Alle hatten eine gute Zeit. Es hat so eine Beer and Pretzels Stimmung ausgemacht. Aber gleichzeitig hat man kreative Lösungsansätze gemacht. Der Dungeon war cool, also am Anfang muss man über so einen Fluss und auch, da muss man dann kreativ denken, auch da, das lässt sich super leicht für OSA umwandeln, egal mit welchem System ihr das spielt, das funktioniert einfach, ja, ich kann es ganz, ganz seltsam beschreiben, aber der erste Funnel, den man spielt, der löst in einem so eine Faszination aus davon, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie cool ist mein Charakter, sondern wie cool ist die Geschichte, die wir erzählen.
Ja, ja.
Weil wir
halt
es alle gemeinsam
im Funnel, ne?
Genau, ja. Weil wir es alle gemeinsam erzählen. Und danach ist einem die Figur auch mehr wert. Da sind Geschichten entstanden, die leben heute noch in unserer Runde weiter, obwohl die nicht in der Hauptkampagne, ja, sondern, ja, in Nebenquests passiert,
cool,
sind. Der eine mit einem HP hat es einfach überlebt. Und das finden alle, ja, immer noch,
geil,
lustig. Den wissen, den kennen die immer noch. Der wird immer noch auf Partys, wenn wir in der Küche stehen, Bierchen trinken, wird immer noch gereferenced, dass er nur ein HP haben. Und das,
ja,
ich lieb's. Und cool, ohne Arcadia hätte ich den nicht gefunden. Ich wusste, dass es es gibt, aber es hat das quasi für 5E geöffnet. Kann ich sehr empfehlen.
Geil.
Falls ihr sowas noch nicht gemacht habt, ist immer eine Gaudi.
Cool. Voll schön.
Ja,
ja, mein, okay, Platz Nummer 1. Ich habe bereits angeteasert. Also, wie bringen wir das jetzt zusammen, frage ich mich. Ein lebendes Haus, das zugleich ein Dungeon ist, aber auch irgendwie ein Mega-Dungeon. Ah, es gibt
so
ja den Eye of the Stone Thief. Du guckst nicht so, als würdest du ihn kennen.
Nein.
Ah, sehr schön, das freut mich aber. Okay, also der Eye of the Stone Thief, ursprünglich ein Dungeon, der für 13th Age rausgekommen ist, was ja so ein bisschen ein System für alle, die es nicht kennen, war, die so die besten Elemente, zumindest war das der Ansatz, ob es wirklich so ist, muss hier, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, besten Elemente aus der 3rd Edition und 4th Edition von D&D sich irgendwie rausgesucht hat und da so ein bisschen das gemixt und matched hat und ein bisschen andere Welt geschaffen hat und so weiter.
Ja, und ja. Das war extra dafür gemacht.
Genau, und der Afterstone Thief ist ein Mega-Dungeon und wirklich, wenn ich mega sage, meine ich mega. Ich glaube, es sind 13 Levels an Dungeons, okay, untereinander. Und das Besondere an Afterstone Thief ist folgendes, und zwar, der Dungeon lebt. Die, okay, Idee, cool, hierbei ist, dass Dungeons, in die man in 13th Age bereist, also das ist zumindest so, sagt es die Legende, eigentlich lebendige Wesen sind, die an die Oberfläche kommen, um zu jagen und sich zu laben an dem, was die Menschen geschaffen haben. Und die du bereisen kannst, sind die, die gestorben sind, die oben praktisch verendet sind und,
cool,
nur der Eingang liegt oben. Aber der Stone Thief ist einer der bösesten und geheimnisvollsten und größten Monster dieser Dungeons, die noch leben. Und die Spielerinnen und Spieler spielen Figuren, die den Dungeon bereisen, während er, cool, lebt, sozusagen. Und alles an diesem Dungeon will die Spielerinnen und Spieler töten, weil es ein lebendiges Monster ist. Es sind 13 Levels, es gibt alles, es gibt, geil, Skelette, es gibt Spinnen, es gibt Orks, alles drin. Es gibt eine ganze Stadt in diesem scheiß Dungeon, es ist alles drin. Und es ist mega witzig und cool gemacht. Richtig geil ist, glaube ich, 13th Age war es so zu Level 4 bis 8 oder 9 oder sowas angedacht. Hatte aber auch nur 13 Level. Es gibt mittlerweile eine 5i, da habe ich aber noch nicht reingeschaut, möchte sagen, 5e Conversion. Aber ich glaube, nur für die ersten beiden Levels des Dungeons von 13. genau, also da gibt es aber, die gibt es auch im Internet schon zu kaufen. Sehr coole Sache, kann ich wirklich jedem empfehlen. Mordsarbeit zum Vorbereiten, aber richtig cool gemacht und die Encounter sind alle richtig, richtig böse.
Super cool.
Ja, also das Encounter, das mir mit am meisten, ich habe leider nicht so viel, ich habe ein paar Sitzungen mal auf dem ersten Level irgendwie gespielt. Bevor wir dann das zweite Level runter sind, haben wir aufgehört, weil es sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber ja, cooles Ding, ich habe ihn mir angeschaut seitdem, weil er mich doch auch begeistert hat. Encounter, was mir am meisten im Kopf geblieben hat, ist einfach, du sitzt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, du bist bei unserem Podcast, du bist in einem Raum, du trittst auf eine Platte, es steigt Säure nach oben, es ist ein Seil nach oben in so ein Rohr und dann spielst du es ja mit Battle Map, gibt es auch dann eine Map dafür und dann musst du daneben, es passen immer nur eine Person hintereinander in diesem Rohr, dieses Seil nach oben und unten steigt die Säure und von oben kommen Riesenspinnen. So, und das ist halt ganz schwierig, weil die hinten dran können ja nichts machen, weil du vor denen stehst. Das ist wirklich, wirklich gemein.
Cool.
Ja. Genau. Ja, also sehr, sehr cooler Dungeon und ich liebe halt dieses Konzept, dass Dungeons eigentlich Wesen sind.
Und nur die Toten.
Und nur die Toten oben sind und deswegen, ja, also mega Ding, einfach saugut gemacht. Cool.
Cooles Storytelling, ja. Ja. Nice.
Genau, das waren meine Top 3 Dungeon-Abenteuer. Ja, deine waren wahrscheinlich sicherlich informativer, aber wenigstens konntest du den Stone
mitnehmen. Ich fand deine auch super. Ich wusste nicht, dass es für 13th Edition Mega-Dungeon gab. Das finde ich auch sehr interessant. Und da kommt auch bald die Second Edition.
Genau, kann man bestimmt damit spielen.
Ja, cool.
Okay, ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir wirklich schwer damit getan. Vielleicht hast du denn noch
ich habe auf jeden Fall
weitere Honorable
Mentions. Ja, wir können auch gerne ein bisschen Ping-Pong, dann mache ich immer so eine Honorable Mention.
Genau, du machst eine von deinen und ich sage euch dann von unten nach oben aufsteigen meine Top 3 Szenarien und Abenteuer für die nicht Dungeon geprägt sind.
Okay, also mein erste Honorable Mention war eigentlich der Burrow Maze, aber den haben wir schon abgehandelt. Deswegen rückt nach der Tower by the Sea of Fallen Stars von Radulf Sargeman. Habe ich gespielt, war meine erste vertikale Dungeon-Map, bei der langsam das Wasser steigt, fand ich richtig gut.
Cool. Und
das Unterwasserkampf-Aspekt dabei, wo du nebendran siehst, wie das Wasser immer höher geht und dann, wenn du unter Wasser bist, haben manche Waffen dann Nachteil und mit Speeren kannst du noch kämpfen und dann merkt der Paladin auf einmal, unter Wasser will er nicht kämpfen gegen diese Monster und so. Habe ich auch gespielt, hat mir richtig Spaß gemacht.
Cool, ja.
Und halt erste vertikale Dungeon-Map. Habe ich erstmal erlebt, dass ich gemerkt habe, dass man das auch, das muss man nicht so von oben, man kann es auch seitlich machen, da kann man zeigen, wie das Wasser steigt. Das hat richtig Spaß gemacht, ja.
Also du hattest das auch praktisch gebaut, oder was?
Ich hatte das gespielt und ich habe quasi, ich habe gesehen, wie es war ausgedruckt und dann habe ich von der Seite gesehen, wie das Wasser steigt. Ne? Unsere Figuren waren nicht auf einer von oben gefilmten Battlemap, sondern so seitlich, ne? Dass du halt siehst, wie das Wasser steigt.
Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade, das musst du mir mal zeigen.
Ist wild, schaut mal rein.
Das ist ein gutes Abenteuer. Bin ich gespannt, cool. Ja, also mein Platz 3 kennst du hast es auch gespielt schon. Gespielt, glaube ich, noch nicht, aber geleitet. Also kann fast keine Prepcast-Episode vergehen, ohne dass wir über Brindlewood Bay sprechen, zumindest vom Gefühl her.
Ja.
Und ich glaube, mein Top-Mystery, mein allerliebstes Mystery vom Design her einfach für Brindlewood Bay ist Jingle Bells Shock. Es ist gleichzeitig auch das erste, das ich gespielt habe und also das Mystery, mit dem ich das allererste Mal Brindlewood Bay gespielt habe, für alle, die es nicht kennen, weil ihr wegen Dungeon-Abenteuern eingeschaltet habt, Brindlewood Bay, da spielt man alte Damen, ähnlich wie Jessica Fletcher in Mord ist ihr Hobby, die in einer kleinen Küstenstadt namens Brindlewood Bay in den USA Mordfälle lösen. Denn sie sind sozusagen, auf Deutsch ist es jetzt vom lieben Eike übersetzt, als Krimi-Kennerinnen, denn sie sind die Mörder-Mystery-Mavens, also sie kennen praktisch jedes Buch und jedes Wort aus einer ganz bekannten Krimi-Reihe und lösen mit diesem Wissen und Skills, dass sie sich damit angeeignet haben, eben Mordfälle. Es ist eine super Gaudi, bietet sich immer, wir haben schon gesagt, für jeder, der auf Cons geht von euch, Sunday Morning Brindlewood sollte einfach ein Ding
war
werden.
So cool. Cozy einfach, war schön.
Ja. Ist cozy. Genau, Jingle Bells Shock, mega cooles Abenteuer. Es hat für mich immer so Knives Out Flair. Dieses ganze Ding.
Das Beste.
Ne? Also, es ist wie der Film Knives Out. Also, man kommt irgendwie hin an Weihnachten auch. Man kennt es auch sogar. Ich liebe auch Weihnachtsabenteuer einfach, weil man halt die ganze Zeit so Weihnachtsmusik im Hintergrund. Dann gibt es Plätzchen und so Glühwein und so. Und dann haben alle so Weihnachtspullis an. Und die Mavens sind auch da, um da so irgendwie so Caroling, also was heißt das, Sternsinger-Reihe zu betreiben. Und dann passiert da halt der Mord. Und dann sind sie und alle sind wegen Weihnachten da. Die ganze super abgefuckte Familie von so einer reichen Matriarchin. Mega cooles Mystery, kann ich nur empfehlen. Hammer.
Sehr gut, habe ich auch gespielt, kann ich wirklich sehr empfehlen und hat auch die größte Pop-Culture-Resonanz, genau wegen eben diesem Knives-Out-Feeling. Das kommt da perfekt rüber, holt sehr viele Spiele ab,
ja.
Das Thema ist toll.
Und absolut.
Wer will nicht an Weihnachten Rollenspiel spielen? Immer gut.
Ja, oder in der Weihnachtszeit.
Vielleicht spiele ich das an Weihnachten einfach. Ich nehme es einfach mit, ich spiele das an Weihnachten, finde ich gut. Ich habe noch 2 Stück, das heißt, du darfst dann beenden mit deinem Platz 1.
Ja,
ich grätsche jetzt wieder zwischen rein mit einer Honorable Mention und zwar, ist ein bisschen gemogelt, weil es eigentlich 2 Dungeons sind, und zwar aus Odyssey of the Dragon Lords, den Mossy Temple und die Mithril Mines. Die macht man so mit Level 3 oder 4. Nämlich alle sehr inspiriert. Der Mossy Temple hat einen coolen Endplot mit einer Triade, der sehr gut aufbearbeitet wurde. Und ich mag, dass man so, also das sind so bezirzte Jugendliche, die im Bann dieser Triade sind. Und das ist wirklich ein cooles Hindernis, auch so moralisch gesehen. Muss man, wie gesagt, immer aufpassen, wie man es rüberbringt. Und ich habe das auch heavy edited, aber ich fand das sehr erfrischend. so ein Tempel mal zu
haben. Kann mich daran erinnern, dass wir das vorbereitet haben gemeinsam. Das war ziemlich cool.
Genau, da gibt es auch so ein Schleimmonster irgendwie oben und so Ranken und so. Der ganze Tempel hat gut funktioniert. Und die Mithril Mines, die am Ende irgendwie ein Monster haben, das fast alle Gruppen wipe, wenn man es nicht editiert in der OG-Version, die haben, und zwar unten, so geil, einen Troglodyten-König, der hat ein Headband of Intellect auf, das ihn intelligent macht. Und deswegen fühlt er sich, also Einäugige unter den Blinden, und der hasst halt die anderen auch. Und wenn die halt reinkommen, dann merkt man so richtig, dass er halt versucht, nochmal einen Start zu führen, und die anderen sind halt so dumme Troglodyten, die können halt keine Harfe spielen.
Wie mega witzig.
Mega lustig, weil du bekommst dann halt dieses Headband of Intellect irgendwann mal, weil du den halt wahrscheinlich dann umnietest, dann kriegst du es halt. Und bis dahin verstehst du ja nicht, was da eigentlich los ist, warum dieser eine so viel klüger ist, bis du halt identifiziert, was das für ein Item ist. Dann verstehst du langsam, weswegen der eigentlich eine tragische Figur
mega,
war.
Mega, richtig cool, ja.
Ja, fand ich auch sehr inspirierend, hat es leider nicht auf die Liste geschafft, weil ich da immer irgendwie mit dem Rotstift angesetzt habe und Sachen rausgestrichen habe. Aber ich fand die beide cool und haben mich beide auch als Spielleiter sehr geprägt.
Mega. Ja, ich glaube, meine Nummer zwei, ich habe lange überlegt, ich habe das ja eher so für mich gemacht, diese Top 3 Abenteuer, weil ich wusste.
So macht man das.
Ja.
So macht man das.
Also meine Nummer zwei ist ein ursprüngliches Delta Green Szenario von Greg Stolz. Und zwar die Star Chamber. Und die Star Chamber ist ein ganz, 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 ganz cooles Abenteuer. Das kann ich wirklich, also ein ganz cooles Szenario kann ich jedem, der gerne auch, Delta Green ist ja praktisch Cthulhu nur mit einer Agentur verbunden, so, ne? Ja, das klingt mit dem sehr ungerecht, aber müsst ihr jetzt zu weit ausholen, wenn euch das interessiert, guckt mal nach. Geiles Szenario, weil es um praktisch das Trope des unzuverlässigen Erzählers und der unzuverlässigen Erzählerin geht. Und das fußt auf einem eigentlich japanischen Film, glaube ich, da müsst ihr jetzt lügen, ich weiß auch den Titel nicht, irgendwas mit Wald und Geist, I don't know. Und es geht aber darum, praktisch die Figuren haben einen Auftrag. Und die Charaktere werden von Delta Green angerufen, werden wohin gebracht und haben dort genauso viele Subs, also haben dort fünf Suspects sind vor sich stehen, eine andere Delta Green Einheit praktisch.
Ah, interessant.
Die gefangen sind in so einer Black Site, und ihre Aufgabe ist es, wie so eine Art Schöffengericht, eine Delta Green einen Bericht zu geben, um zu entscheiden, ob die fünf schuldig sind und was mit denen zu machen ist.
Cool.
Und du spielst aber sozusagen zur einen Hälfte des Abends spielst du diese Interview-Verhörszenen.
Ja.
Und zur anderen Hälfte übernehmen auch die Spielerinnen und Spieler die Rolle von diesen fünf Suspects und spielen praktisch Teile der Handlung nach.
Geil.
Die berichten. Und das Geile ist, dass diese Handlungen immer unter einer Überschrift laufen, nämlich immer aus der erzählten Perspektive, also das musst du in der Fiktion dann so hinkriegen, dass dieser Toby, heißt zum Beispiel eine Figur, sitzt dann da und erzählt, wie es weitergeht, da wo man aufgehört hat. Aber er erzählt halt nicht, was da passiert ist, sondern er erzählt halt Toby's Tale. Ja?
Cool.
Und das heißt, es gibt dann auch super Material, wie ganz viele Delta Green-Szenarien. Es gibt dann praktisch für Toby's Tale und für jede andere der Tales immer so kleine Rollenkärtchen, die jede Figur und jeder Spieler dann nochmal zugemischelt bekommt, wo praktisch die Figur so sich verhalten soll, mit so ganz kleinen Prompts, auch geil gemacht, wie halt Toby die Figur sieht. Wo dann halt praktisch die eine, die eigentlich so eine ganz emanzipierte, starke Person ist, halt nur so ein kleines Dümmerchen ist und so. Also es ist mega geil gemacht und am Ende musst du halt entscheiden, sind die jetzt irgendwie schuldig oder nicht, was da passiert, was ist da mit dem Auftrag im Dschungel von Myanmar, was ist da passiert und was nicht. Mega geiles Szenario, kann ich wirklich nur empfehlen. Hammer.
Sehr stark. Ich mag diesen Aspekt, dass man quasi Szenen nach Erzählung spielt und dann dieser unzuverlässige Erzähler Teil des Rollenspiels wird. Oh Mann.
Mega gut.
Ja, kann man auch einfach klauen, aber
klar, aber das ganze Szenario an sich ist geil.
Ja, wie hieß es?
Star Chamber.
Star Chamber, genau. Okay, cool. Ja, großer Fan auch von dieser Art von Abenteuer und von diesem Cthulhu-Setting. Mein nächstes ist auch so ein bisschen futuristischer. Deswegen ist auch nur ein Honorable Mention. Und das würde wirklich auch nicht ins Ding passen. Deswegen ist es da drin. Und zwar ist es das, was ich übermorgen leiten werde. Und zwar ist es einmal die Lucky Flight Casino Heist und die Reaper Repo für Cyborg. Mhm. Haben wir beide schon zusammen gespielt.
Habe ich fest gedacht, dass Reaper Repo auf deiner Liste landet. Aber,
genau, von Christian Salien und Johann Noor auch mit in der Illustration und weitere Autoren. Richtig gut ist im Prinzip auch eine Art von Dungeon Crawl, weil man macht eine Heist, aber im Prinzip geht man die Räume durch und versucht sich da
Eigentlich ist es eine Art von Dungeon Crawl auch.
Genau, es wird irgendwann mal schon so eine Art von Dungeon Crawl. Ich mag es aber gerne, weil die Jake Ways-Style Designs der Dungeon eingehalten werden. Und zwar, es gibt mehrere Eingänge, es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen und so weiter. Es gibt mehrere Akteure auch. Ne? Und das fühlt sich sehr lebendig an. Und das ist mit jedem einzelnen Dungeon gefühlt so, dass man immer einen sehr kreativen Lösungsansatz an die Problematik findet. Und ich liebe dieses kreative Spiel, was sich darüber ergibt. Also ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen von diesen Heists oder Dungeons einmal gespielt und es ist jemand auf dieselbe Lösung oder den Ansatz oder so gekommen. Es war immer komplett Banane, was passiert ist, aber es hat immer in die Story gepasst, es war immer cyberpunkig, es hat immer genau eine Story ergeben, auch wenn am Ende alle tot waren oder wenn es am Ende alle geschafft haben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und deswegen muss es hier unbedingt drauf. Sehr stark, gerade Cyborg hat mein Herz geklaut, dieses Setting. Ich muss es ehrlich sagen, ich beschäftige mich ganz viel damit.
Ich weiß.
Ich liebe das auch. Ich liebe das auch, wie sie damit umgehen. Natürlich der Nachfolger von Morgborg. Und ich glaube, Reaper Repo haben sie jetzt kostenlos released auf sci-borg.io. Cool. Kann man sich einfach runterladen.
Ist auch ein geiles
ist so Abenteuer. Lustig, irgendwie so ein Reaper-Doc, der sagt, hey, ich habe so ein Design für Beine gemacht, für so Cyberware-Beine. Und die haben das mir geklaut und der Typ hat jetzt diese Beine. Könnt ihr die bitte mal von dem abnehmen?
Hol mir seine Beine.
Ja, bringt mir mal seine Beine. Problem ist, sind schon dran. Und der Typ ist nicht wie vom Krankenhaus verordnet in so einer Ruhephase, sondern macht einfach seit 3 Wochen Party in seiner Wohnung. Und das sind ungefähr nur andere Leute von diesem Gladiator.
Genau, und ich wollte gerade sagen, er ist halt auch nicht irgendein Notar von Beruf, sondern er ist halt professioneller Fighter. Es ist halt Gladiator auf Leben und Tod. Es ist halt wirklich, wirklich so witzig, das ganze Adventure. Mega geil.
Macht Spaß, ist immer mit einem Augenzwinkern und bringt aber trotzdem diesen Cyberpunk-Flavor mit rüber. Also ich finde es sehr inspirierend und bricht für mich auch die Hürde von, ach, Cyberpunk ist immer gleich Regelwust und Cyberdeck und einer bleibt zurück, weil der muss hier hacken sondern es ist direkt Action, es geht direkt los.
Cool.
Macht sehr viel Spaß und deswegen auch Honorable Mention, wenn auch meine letzte. So, jetzt bin ich aber auch wirklich gespannt.
Ja, ich habe auch noch, bevor ich zum Platz 1 komme, habe ich auch noch ein Honorable Mention. Es ist so irgendwo zwischen dieser Liste und der anderen mit den Dungeons, weil es gibt auch Dungeons, tatsächlich eher eine Kampagne als ein Abenteuer, deswegen habe ich gedacht, passt nirgendwo drauf, ich wollte es auf jeden Fall nennen. Tatsächlich eine meiner Lieblingskampagnen, nicht weil sie so geil ist, sondern weil ich sehr viel damit verbinde und weil das so mit einer der ersten Sachen ist, die ich auch gespielleitet habe, längerfristig. Kreuz des Erebus, die einzige, glaube ich, jemals wirklich releasede Kampagne mit Dungeon-Abenteuer und allem drum und dran für 7C First Edition. Und da gibt es so ein geiles Dschungel, so eine geile Dschungelpassage, auch mit so einem kleinen Dungeon und mit einem Rätsel und das ist mega gut gemacht. Also das ist richtig, richtig cool, kann ich nur empfehlen. Da kann man sehr viel von klauen, habe ich auch schon gemacht, für andere Fantasy-Sachen. Sehr, sehr gut.
Man könnte ja sagen, die siebte See ist dein L5R. Also das, was für mich L5R
ist mit Sicherheit. Deine siebte See. Ja, so witzigerweise richtig. Vom selben Autor.
Cool. Ne?
Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr cool, kann ich empfehlen. So, mein Platz 1, wir haben aufgehört mit, oder wir sind über alte Damen, die Krimis lösen, Kriminalfälle lösen, über Leute, die ihre eigenen Mitarbeiter oder Agenten, die eigentlich sind wie sie, verurteilen müssen oder sollen, hin zu kleinen weißen Häschen im Märchenwald.
Oh. Denn
Schneefötchen im Märchenwald, auch ein Cthulhu, also der Call of Cthulhu Abenteuer, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil es benutzt halt nur das W100-System und grundlegend die Sanity-Mechanik von Call of Cthulhu, das war es aber auch schon. Also es gibt so eigene Charakterbögen dafür, die sind halt vorgedruckt, du hast da diese fünf Hasenkinder und du bist in einem Märchenwald und es geht halt so ein bisschen darum, wie jemand Neues in den Märchenwald kommt und nach die böse Stiefmutter sozusagen in den Märchenwald kommt und nach sich der Märchenwald verändert und weggeht von diesem wunderschönen, sagenumwobenen, ja, niemand stirbt, niemand wird lange krank, man kann Krankheit mit einem guten Kuchen heilen und einer Medizin von der Hexe und dann ist alles cool. Hinter und entwickelt zu einem ganz blutrünstigen und sehr, sehr aufregend cool geschriebenen getwisteten, perfiden Welt des Version des Märchenwalds und du bist aber trotzdem immer noch dieselben Hasenkinder, die sich da irgendwie durchdrungen müssen und das ist cool gemacht und das, was ich an dem Abenteuer so gerne mag, ist nicht nur der Kerngedanke, der ist cool, der ist nett, ohne Frage, ist geil, trägt auch diese Idee, aber das, was das ausmacht, ist die Unterteilung des Abenteuers, weil du eben diese Veränderung hast, weil du das in drei Akten spielst. Und du praktisch immer wieder dieselben Figuren triffst, immer wieder diese, nicht täglich grüßt das Murmeltier, ganz und gar nicht. Ja. Also es sind nicht dieselben Situationen, aber ähnliche Situationen erlebst mit den gleichen Figuren und den gleichen NPCs und die sich aber verändern, um zu zeigen, wie sich die Welt verändert. Und die Schauplätze sehen anders aus. Du hast eine super schön gemachte Karte, die nur so kleine Points of Interests hat, die mit Wegen verbunden sind, gar nicht zwischendrin. Alles andere ist Wald praktisch, nur wie so Lichtungen. Cool gemacht, schön gemacht. Gibt's kostenlos, ich glaube bei Cthulhus Ruf im Internet. Könnt ihr mal googeln, Schneepfädchen, Märchenwald. Mega geiles Abenteuer. Bringe ich häufig auf Cons mit, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Geiles Ding.
Schneepfötchen im Märchenwald. Also wenig wurde mir so oft aus deiner Bubble empfohlen wie dieses Abenteuer.
Ist geil.
Schneepfötchen im Märchenwald. Also da haben schon Menschen eine Lanze für gebrochen. Da hätte ich nicht gedacht, dass eine Lanze dafür gebrochen wird. Und One-Shot-ig?
One-Shot. Ja, One-Shot. Also 4 Stunden maximal, würde ich sagen. Je nachdem, wie intensiv du halt auch Character-Play beschreibst. Cool. Aber es gibt halt cool, es gibt auch so Schockmomente, die die vierte Wand brechen in dem Abenteuer drin und so, wo du praktisch irgendwie du als Spielleiter dann auch einen Spieler schocken musst und so, also am Tisch so ein bisschen oder solltest. Und so, also sehr cool gemacht, dann gibt's irgendwie Karottenkuchen, weil der und so, also geil, wenn man da so ein bisschen ein Event draus macht, ist es noch geiler, aber es trägt allein auch schon so.
Ja, ich liebe das. Also allein, wenn man die Möglichkeit hat, dann was extra dafür zu machen und so
voll, aufzubereiten. Voll schön. Genau, das ist es. Das ist, glaube ich, meine Top 1. Mega geil. Ja.
Wenn ihr wollt, wie gesagt, schaut mal auf patreon.com/rppcast. Findet nochmal die Liste. Wir schauen mal, dass wir alles irgendwie reinschreiben, was wir dazu reinschreiben können. Vielleicht auch, wo man es finden kann, vielleicht mit Links.
Ja, das stimmt.
Dass ihr da mal reingucken könnt. Ja. Ansonsten einfach googeln, dann findet ihr das.
Klar, auf jeden Fall. Cool. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank für das geile Thema. Und ihr merkt, es hat uns wirklich beschäftigt, diese Frage, liebe Gruftschrecken. Wenn ihr Hörerinnen und Hörer von den Gruftschrecken seid, würden uns freuen, wenn ihr auch mal so bei uns reinhört in die regulären Folgen, in denen wir ganz normal Rollenspiel miteinander preppen und zusammen brainstormen. Und wenn ihr einfach nur wegen des Pottwichtelns hier seid, dann gilt selbiges.
Hi, schön, dass ihr da seid. Bleibt doch da.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an Nerds gegen Stefan und den lieben Philipp für diese wirklich wunderbare Idee. Schöner könnte man die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren verbringen als mit dem Pottwichteln. Dann wünschen wir euch eine rollenspielreiche Zeit. Bis dann.
Ciao.
Das war der Rollenspiel-Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.